SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Was ist bloß los in den USA? Diese Frage kann man sich beinahe täglich stellen, seitdem Donald Trump wieder Präsident ist. Mit seiner Zollpolitik hat er schon für heftige Turbulenzen an den internationalen Aktienmärkten gesorgt. Und für die Europäische Union stehen weiterhin Abgaben in Höhe von 50% im Raum auf EU-Waren, die die USA importieren. Gestern sah es dann so aus, als ob diese US-Importzölle juristisch gestoppt würden. Doch zunächst bleibt alles, wie es ist. Das hat dann am späten Abend unserer Zeit ein anderes Gericht entschieden. Unsere Washington-Korrespondentin Nina Barth erklärt das Hin und Her.
Nun gelten Trumps Zölle also doch wieder, zumindest vorläufig. Das hat ein Bundesberufungsgericht entschieden. Es will den Fall erst prüfen. Das heißt, eine endgültige Entscheidung ist es noch nicht. Das Berufungsgericht hat weitere Stellungnahmen angefordert. Es hat damit aber das Urteil des für internationalen Handel zuständigen US-Gerichts einkassiert. Denn das hatte Stunden zuvor verkündet, US-Präsident Donald Trump habe mit den Zöllen seine Befugnis überschritten. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein. Aus dem Weißen Haus kam umgehend Kritik. Trumps Sprecherin Caroline Levitt bezeichnete die Entscheidung des Handelsgerichts als ein weiteres Beispiel für richterliche Kompetenzüberschreitung. Bei dem Rechtsstreit geht es um Zölle, die Trump gegen fast alle Handelspartner der USA verhängt hat, auch die EU, und um Abgaben, die er auf bestimmte Waren aus China, Mexiko und Kanada erhoben hat.
Die USA melden Fortschritte bei den Bemühungen um eine zeitlich begrenzte Waffenruhe im Gazastreifen. Nach Angaben des Weißen Hauses hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu einen entsprechenden amerikanischen Vorschlag akzeptiert. Vorher hatte auch die Terrororganisation Hamas mitgeteilt, dass Vermittler einen neuen Vorschlag gemacht haben. Allerdings sind bis jetzt wenig Einzelheiten über die Vereinbarung bekannt, sagt Israel-Korrespondentin Sophie von der Tann.
Offizielle Statements dazu gibt es nicht. Also das stützt sich alles auf Medienberichte. Und da ist die Rede von 60 Tagen möglicherweise Waffenruhe, von 10 lebendigen Geiseln, die freigelassen werden sollen. Und die Vereinten Nationen sollen wieder die Hilfslieferungen organisieren. Aber dazu hat sich bisher keine der beiden Seiten, weder Israel noch die Hamas, offiziell geäußert.
Jetzt in die Schweiz und zu einer Naturkatastrophe, die sich dort ereignet hat. Im Lötschental hat sich ein Gletschersturz ereignet. Millionen Kubikmeter Schutt waren ins Tal gerutscht. Sie zerstörten einen Großteil des Dorfes Platten und verstopften auch das Flussbett der Lonza. Deshalb räumten die Behörden weitere Häuser. Unsere Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl berichtet über die aktuelle Lage.
Einsätze im Katastrophengebiet seien aus Sicherheitsgründen derzeit nicht möglich, sagte ein Sprecher der Behörde für Naturgefahren. Bei Erkundungsflügen habe sich gezeigt, dass vom Berg Kleines Nesthorn immer noch hunderttausende Kubikmeter Fels und Geröll ins Tal stürzen könnten. Auch ein weiterer Berghang sei instabil. Große Sorgen macht den Behörden zudem ein See, der sich durch die enormen Eis- und Geröllmassen im Fluss Lonza gebildet hat. Der See hat das zerstörte Dorf Blatten komplett überflutet und wird immer größer. Es sei zu befürchten, dass das Wasser schon in den frühen Morgenstunden überlaufen könnte, so der Naturgefahrenexperte. Im schlimmsten Fall könnte sich das Wasser in eine Flutwelle verwandeln oder mit dem angehäuften Schutt eine neue Geröll- und Schlammlawine auslösen. Die Behörden haben deshalb auch in den weiter unten im Tal liegenden Nachbarorten von Blatten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht.
Ins Inland. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat die Debatte über eine Digitalsteuer für Internetplattformen angeheizt. Im Stern kündigte er eine entsprechende Gesetzesvorlage der schwarz-roten Bundesregierung an. Die Digitalsteuer soll große Internetkonzerne wie die Google-Mutter Alphabet oder den Facebook-Konzern Meta treffen. Konkret schlägt Weimer eine Abgabe von 10% vor. Die auf den Bau von Kreuzfahrtschiffen spezialisierte Meyer-Werft im niedersächsischen Papenburg denkt offenbar darüber nach, ins Rüstungsgeschäft einzusteigen. Geschäftsführer Schmidt sagte dem Handelsblatt, die Firma analysiere gerade, welche Möglichkeiten es auf diesem Gebiet gebe. Die Meyer-Werft könne bis zu 5 Fregatten in Serie bauen. Überdachte Docks verhinderten außerdem Spionage aus der Luft. Die Werft stellt aktuell schon Versorgungsschiffe für die Marine her. Der Weltraum beflügelt die Fantasie, dient aber auch der Forschung und ist ein Wirtschaftsfaktor. Bei dessen Erforschung will Europa natürlich ganz vorne mit dabei sein und deshalb wurde die Europäische Weltraumorganisation ESA gegründet. Das war heute vor 50 Jahren. Seit Jahrzehnten ist die ESA ein wichtiger Auftraggeber des Satellitenherstellers Airbus Defence and Space in Immenstaat am Bodensee. SWR-Reporter Thomas Wagner berichtet.
Eines der größten Projekte, die in der Satellitenschmiede in Immenstaat im Auftrag der Europäischen Raumfahrtagentur ESA jemals umgesetzt wurde, der Umweltsatellit Envisat, Anfang der 2000er Jahre, rund 3,5 Milliarden Euro teuer und 8 Tonnen schwer. Gut 10 Jahre lang spürte er Umweltverschmutzungen weltweit auf oder meldete verborgene Waldbrände. Zuletzt wurden am Bodensee die Instrumente für den Satelliten Biomass entwickelt. Er katalogisiert den Baumbestand weltweit, was für die Beurteilung des Klimawandels wichtig ist, denn Bäume speichern das Klimagas CO2. Rund die Hälfte der 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Immenstaat des Unternehmens Airbus Defence and Space arbeiten in der Satellitentechnik, so ein Unternehmenssprecher. Die Europäische Raumfahrtorganisation ESA wiederum ist demnach im Satellitensegment der wichtigste Kunde.
Im Kreis Neuwied in Rheinland-Pfalz ist ein junger Mann im Bereich eines Abstellgleises ums Leben gekommen. Zu dem Unfall kam es laut Polizei gestern Nachmittag in Kasbach-Ohlenberg bei Linz am Rhein. SWR-Reporterin Christina Nova.
Der 19-Jährige war nach Angaben der Polizei auf einen abgestellten Güterwaggon geklettert. Dabei habe er einen tödlichen Stromschlag erlitten. Der junge Mann war laut Polizei in Begleitung von 3 weiteren Personen, die erst durch einen Knall auf den Unfall aufmerksam wurden. Der Notarzt, der dazu gerufen wurde, konnte nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen. Die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor den Gefahren durch das unbefugte Betreten von Gleisanlagen. Insbesondere die Nähe zu Oberleitungen sei lebensgefährlich.
Zum Tennis. Der deutsche Profi Alexander Zverev hat bei den French Open in Paris die 3. Runde erreicht. Er besiegte den Niederländer Jesper de Jong in 4 Sätzen. ARD-Sportreporter Guido Ringel rechnet damit, dass Zverev weiter gute Chancen in dem Turnier hat.
Vielleicht aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs nicht den Titel, aber dass Zverev hier noch einige Runden mitmischt, das ist sehr wahrscheinlich. Das war richtig stark, was der Hamburger da gespielt hat. Wenn das so weitergeht, dann kann man noch eine Menge von ihm erwarten. Dazu zählt auch ein mögliches Viertelfinale gegen Novak Djokovic oder ein dann Halbfinale gegen die Nummer 1 der Welt, gegen Jannik Sinner. Alles noch weit weg, klar. Erstmal geht's Schritt für Schritt, aber auch in der 3. Runde wartet jetzt erst einmal ein Gegner, den der Deutsche vom Papier her packen müsste. Und erst einmal im Achtelfinale, dann ist man als Spieler natürlich hungrig, will mehr. Und dass Zverev genau das auch dann erreichen kann, hat er ja schon oft bewiesen, auch wenn es zum Grand-Slam-Titel bislang noch nicht gereicht hat.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Der ist noch stärker bewölkt, doch schon bald soll es auflockern. Und im Laufe des Tages scheint dann mehr und mehr die Sonne, die Wolken werden immer weniger. Sommerlich warm dazu, 23 bis 30 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Heute ist Brückentag, viele haben sich freigenommen, um ein wohlverdientes, langes Wochenende zu genießen. Doch können wir uns das in der Wirtschaftskrise überhaupt noch leisten? Darum geht es in dieser Woche in unserer Serie unter dem Motto, ist das Arbeit oder kann das weg? Wir schauen auf Arbeitsmoral und Feiertage in Deutschland. Und da gestern Christi Himmelfahrt war, ein bundesweiter Feiertag, geht es heute um die Frage, ob wir nicht einfach einen Feiertag streichen sollten, um die Konjunktur anzukurbeln. SWR-Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert hat sich damit beschäftigt und festgestellt, einfach wird das auf jeden Fall nicht.
Feiertage gibt es jede Menge, in Baden-Württemberg sogar stolze 12 pro Jahr. Das ist mehr als in den meisten anderen Bundesländern. Und damit sind wir schon bei der ersten Hürde. Feiertage legen nämlich die Bundesländer jeweils selbst fest. Wenn man also bundesweit einen streichen will, dann gibt es schon mal viel Gerangel. Bis auf 3 Feiertage, die bundesweit gefeiert werden, sind alle anderen kirchliche Feste. Nun könnte man natürlich sagen, in Zeiten, wo die Kirchen leer sind und die Deutschen scharenweise aus der Kirche austreten, da könnte man doch mal so einen Feiertag streichen. Bundesweit kämen dafür Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten ins Spiel. Immer wieder gab es Forderungen, zum Beispiel den 2. Feiertag bei solchen Festen abzuschaffen, bisher ohne Erfolg. Der einzige kirchliche Feiertag, der in der jüngeren Vergangenheit dann tatsächlich abgeschafft wurde, ist der Buß- und Bettag. Er dient Protestanten zur Besinnung und Neuorientierung. Das müssen die jetzt während der Arbeit machen, denn dieser Feiertag wurde 1995 gestrichen, um die Mehrkosten für die Pflegeversicherung zu finanzieren. Außer in Sachsen. Da ist er weiterhin arbeitsfrei. Bleiben die drei Feiertage, die keine kirchlichen Festtage sind. Neujahr, 1. Mai und Tag der Deutschen Einheit. Der 1. Mai dürfte auf Riesenprotest bei den Gewerkschaften stoßen, wenn man an dem Tag arbeiten sollte. Der Tag der Deutschen Einheit ist ein wichtiges Symbol für Ost und West. Hier hatte allerdings der damalige Kanzler Gerhard Schröder schon mal vorgeschlagen, ihn einfach immer am ersten arbeitsfreien Sonntag im Oktober zu feiern. Ist bisher nicht passiert. Und Neujahr? Dass nach der nächtlichen Silvestersause der 1. Januar dann ein besonders produktiver Arbeitstag werden könnte, das glaubt wahrscheinlich auch niemand.
Wenn Feiertage, so wie gestern Christi Himmelfahrt, auf einen Donnerstag feiern, dann gibt es einen Brückentag, so wie heute. Und das ist ideal, um ein langes Wochenende zu genießen. Wir haben uns in Heilbronn umgehört, wie es die Menschen dort mit dem Brückentag halten, freinehmen oder arbeiten.
Wenn Brückentag möglich ist, nehme ich schon gerne Brückentag, weil einfach ein langes Wochenende unheimlich viel wert ist. Ich fahre zu meinen Kindern, die wohnen in Leipzig und das ist ein Stück Weg und das lohnt sich dann schon mal loszufahren für ein paar Tage länger.
Ich arbeite im Einzelhandel und daher ist für mich da Arbeiten angesagt, weil halt bei uns viel los ist im Laden, dann habe ich an dem Tag auf jeden Fall nicht frei.
Am Brückentag habe ich frei und dann werde ich wahrscheinlich einen kleinen Ausflug machen mit der Bahn nach Bayern, sich mal anschauen, wie das Wetter dann dort ist.
Da ich in der Gastro arbeite, habe ich gar keinen frei. Also ich arbeite Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, weil das unsere vollsten Tage dann sind.
Ich schaffe in der Pflege und ich könnte mir frei nehmen, wenn das vom Dienstplan her passt. Zu Behinderten müssen auch an freien Tag betreut werden.
Bei mir sieht es gut aus. Ich habe schon frei genommen. Ich habe schon was geplant, Frühstück mit der Familie. Anschließend gehen wir dann in so einem Tierpark in Leingarten mit meiner Tochter.
Nein, habe ich nicht. Ich bin selbstständig. Für mich ist ein Feiertag ein Hindernis, weil es ein verlorener Tag ist. Für die anderen ist was Wunderschönes. Sie kriegen trotzdem mehr Geld bezahlt.
Meinungen aus Heilbronn, ob man am Brückentag arbeiten oder sich freinehmen sollte. Insgesamt wird heute nicht ganz so viel los sein in Deutschland. Viele Büros dürften an diesem Brückentag heute leer bleiben. Wer aber zu spät war, seinen Brückentag anzumelden, hat das Nachsehen. Oder wer zum Beispiel in Berlin in der Politik oder in den Medien arbeitet. So wie unser Reporter Jan-Friedrich Willems.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Brückentag ist ein wunderbares deutsches Konzept. So wie Feierabend oder Freibier. Mal eben einen Urlaubstag eingesetzt und eine halbe Woche frei. Herrlich. Wer heute nicht frei hat, Ralf Wintergerst und ich. Ralf Wintergerst ist nämlich der Präsident des Digitalverbands Bitkom und mit dem führe ich heute das ARD-Interview der Woche. Und wenn es um das Thema Digitalisierung geht, ist eins klar. Sie duldet keinen Aufschub und kennt leider auch keinen Brückentag. Das hat auch die neue Bundesregierung deutlich gemacht, indem sie direkt mal ein neues Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung ins Leben gerufen hat. Und da hat man Großes vor. Es sollen deutsche und europäische Alternativen zu Google, Microsoft und Co. gegründet werden. Es soll ein digitales Portemonnaie geben, in dem wir digitale Persos, Führerscheine und Krankenkassenkarten haben. Und Behördengänge sollen endlich weitgehend online möglich werden. Das ist eine Menge digitales Holz und irgendwie auch verständlich, dass man bei dem Berg an Arbeit nicht jeden Brückentag nehmen kann.
Anmerkungen von Jan-Friedrich Willems.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Fahrer, der am Montag mit seinem Auto in die Menschenmenge bei der Meisterfeier des FC Liverpool gefahren war, wird heute vor Gericht erscheinen. Die Polizei in Liverpool gab zudem die Identität des Tatverdächtigen bekannt. Valerie Krall.
Paul Doyle heißt der Mann, der mit seinem Auto 79 Menschen verletzt hatte. Nach Angaben der BBC ist Doyle ein Geschäftsmann und dreifacher Vater aus Liverpool. 4 Tage nach der Tat steht Doyle nun in Liverpool vor Gericht. In insgesamt 7 Punkten hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erhoben, unter anderem wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung und gefährlichen Fahrens. Ob Doyle unter Drogen stand, wie noch am Mittwoch vermutet wurde, hatte die Polizei in einer Pressekonferenz am Donnerstag allerdings nicht bestätigt. Doyle war zunächst wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen worden. In den Anklagepunkten aber taucht das nicht mehr auf.
Im brasilianischen Bundesstaat Pará im Amazonasgebiet findet heute vor einem Arbeitsgericht eine Anhörung zwischen Volkswagen und ehemaligen Angestellten statt. Die werfen VW Sklavenarbeit vor und fordern Entschädigungsgelder in Höhe von 30 Millionen Euro. Anne Herberg.
Die Vorwürfe wiegen schwer. Es geht um schwere Menschenrechtsverletzungen und moderne Sklaverei auf einer riesigen Farm im brasilianischen Bundesstaat Pará. Auf der sogenannten Fazenda Volkswagen soll es offenbar zu systematischer Ausbeutung und Gewalt gegen Arbeiter gekommen sein. Die mutmaßlichen Verbrechen ereigneten sich während der Militärdiktatur in Brasilien in den 1970er und 1980er Jahren. Dem Staatsanwalt zufolge waren Hunderte, möglicherweise sogar mehr als 1000 von Arbeitern betroffen, die auf dem Gelände, das etwa doppelt so groß wie Hamburg gewesen sein soll, zum Beispiel Regenwald roden, Zäune ziehen und Flächen bearbeiten mussten.
Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden gibt heute anhand erster Daten die Inflationsrate für den zu Ende gehenden Monat Mai bekannt. Die spannende Frage ist, ob der Abwärtstrend bei den Verbraucherpreisen anhält. Im April sank die Teuerungsrate in Deutschland auf 2,1%. Das war der niedrigste Wert seit Oktober des vergangenen Jahres. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach wird heute seine Bilanz zum Wetter in diesem Frühjahr ziehen. Insbesondere der ausbleibende Regen war ein Problem. Deshalb gehen viele Meteorologen davon aus, dass das Frühjahr deutlich zu trocken war. Das Frühjahr im vergangenen Jahr war das wärmste seit Messbeginn. Rund 1800 Reiterinnen und Reiter sowie tausende Pilger. Sie sind heute wieder beim Blutritt im oberschwäbischen Weingarten dabei. Im Mittelpunkt der wohl größten Reiterprozession Europas steht eine Reliquie, die einen Blutstropfen Jesu enthalten soll. Sie wird dem Heiligblutreiter übergeben. Dirk Polzin.
Die Reliquie wird seit über 900 Jahren verehrt und liegt im Altar der Weingartner Barockbasilika. Heute aber trägt sie Basilikapfarrer Eckhard Schmid als Heiligblutreiter erneut durch die Stadt und über umliegende Feldwege, um mit ihr Menschen, Tiere, Häuser und die Natur zu segnen. Begleitet von Reiterinnen und Reitern in Frack und Zylinder sowie innerorts von Musikkapellen. Ehrengäste sind Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie der baden-württembergische CDU-Vorsitzende Manuel Hagel, der mitreitet, als auch Bischof Karl-Heinz Wiese aus Speyer. Er wird um 23:30 in der Basilika auch eine feierliche Messe für die zurückkehrenden Reiter halten. Weil Tausende von Zuschauern erwartet werden, herrscht wieder ein strenges Sicherheitskonzept, bei dem die Polizei auch Drohnen einsetzt.
Im Frauenfußball geht die Gruppenphase der Nations League weiter. Das deutsche Team spielt heute Abend in Bremen gegen die Niederlande. Am kommenden Dienstag sind die Nationalspielerinnen in Wien und treten gegen Österreich an. Klaus Wilkens.
Die beiden Partien in der Nations League gegen die Niederlande und Österreich sind gleichzeitig auch Standortbestimmung für das DFB-Team vor der Europameisterschaft. Eine gewisse Anspannung ist schon zu spüren, sagte Sjoerke Nüsken vom FC Chelsea am Mittwoch. Jede Spielerin hofft auf Spielminuten, um sich zu beweisen und noch für das EM-Team zu empfehlen. Für die Partie gegen die Niederlande sind bereits über 30.000 Tickets verkauft worden.
Die Nations League im Frauenfußball, heute Abend 5. Spieltag in der Gruppenphase, Deutschland gegen die Niederlande. Wir übertragen das Spiel live und in voller Länge hier in SWR aktuell. Anstoß ist um 20.30 Uhr.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.